Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist einfach echt wundervoll, euch so zu sehen. Und wir sind Familie. Wir sind Familie und wir, und Gott ist hier. Mir ging es wie Dori. Ich dachte, als die Kinder so sangen, da liefen mir auch so die Tränen runter. Und auch mit Leni. Und wir sind so zusammen unterwegs. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. So Teil einer Gemeinschaft des Leibes zu sein. Vor einiger Zeit habe ich mal mit einem Freund, der Geschäftsführer von so einem mittelständischen Unternehmen ist, gesprochen über Entscheidungen. Und da habe ich zu ihm gesagt, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass Barack Obama nur blaue Anzüge hat und weiße Hemden. Die Krawatten, die differieren, weil er am Morgen seine Entscheidungen reduzieren wollte. Und dann sagte mein Freund zu mir, du musst mal mit mir unterwegs sein, so ein Tag bis um 10 habe ich schon 100 Entscheidungen getroffen. Und wir alle müssen in unserem Leben Entscheidungen treffen. Wichtige und unwichtige. Ich sag mal, wenn du dich entschieden hast, mit einem Lebenspartner, mit deinem Mann oder mit deiner Frau zusammenzuleben, dann solltest du danach nicht mehr zweifeln, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und jetzt habe ich so meinen Weg zum Zweifeln gebahnt. Ich möchte heute nämlich über eine Person reden, die auch zweifelte, und die ist mir per se sympathisch, baue noch einen kleinen Spannungsbogen, der wurde Didymus genannt, ein griechischer Name, um sich ein wenig intellektueller zu gestalten. Das wurde bis ins Mittelalter fortgeführt. Vielleicht kennt ihr ja Melanchthon, der Unterstützer von Luther. Der hieß mit bürgerlichem Namen Schwarzerd, aber Melanchthon klang besser, und Didymus heißt auf Deutsch Zwilling und auf Aramäisch Thomas. Ja, deswegen ist er mir sehr sympathisch, aber der ist auch wirklich ein guter, loyaler Jünger Jesu gewesen. Es gibt gar nicht so viele Verse in der Bibel. Ich habe 12 gelesen, die über ihn berichten. Einer von denen sagt, dass er vielleicht so ein bisschen schwermütig war, aber loyal, weil als Jesus nach Bethanien ging, da sagte er, lass uns mit Jesus mitgehen und mit ihm sterben. Und der war so ein guter Jünger Jesu, wie die anderen auch. Aber seine Hoffnung, seine Vision für die Zukunft, die ist am Tag der Kreuzigung von Jesus Christus zerfallen. Seine Hoffnung für dieses Reich, für das Reich Gottes, für den Messias auf Erden, die ist, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Und dann kommt aber dieser wahrhafte Tag des Sieges, des Heils, des Lichts, des Lebens, Jesu Auferstehung. Und es gab so Gerüchte, Jesus soll Maria Magdalena erschienen sein, den Emmaus-Jüngern. Das Grab war leer, sagt Petrus und Johannes. Aber trotzdem haben sich die Jünger aus Furcht vor den Juden in einem Raum heimlich versammelt. Aber Thomas, der war nicht da. Und diese Juden, die Jünger saßen beieinander, und plötzlich kommt Jesus in den Raum. Und ich habe mir so überlegt, wie wird es für die Jünger gewesen sein, dass die ihren Herrn und Meister wiedergesehen haben? Weil die Bibel, die beschreibt es so ein bisschen einfach. Und ich sag mal, wenn wir Jesus wiedersehen, und das Schöne ist, wir werden Jesus sehen. Wisst ihr, wie wundervoll es sein wird? Wenn wir Jesus sehen, unseren Herrn und Meister, ich bin jetzt schon begeistert, wie das sein wird. Und diese Jünger, die haben Jesus gesehen. Er hat sie angehaucht, er hat ihnen Frieden gewünscht, er hat sie ausgesandt und dann war er wieder weg. Und dann kam irgendwann Thomas. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Jünger, die müssen schwer begeistert gewesen sein. Und was sie aber zu Thomas nur sagen, sie sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas antwortet, und das ist eine ganz traurige, eigentlich furchtbare Antwort, der sagt, ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben, ich werde es, so ist der Originaltext, niemals glauben, es sei denn, ich lege meine Finger in seine Hände und meine Hand in seine Seite. Ich lese mal aus Johannes diese Stelle. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und wisst ihr, ich finde, das ist so ganz furchtbar und ganz traurig für Thomas selbst, weil er sich aus seinen Worten so ein Gefängnis, so ein Kerker baut, so festlegt, sich Fesseln, Ketten des Zweifels anlegt. Und ich glaube, als er das so ausgesprochen hat, dass das ganz fürchterlich und schlimm für ihn selbst war. Vielleicht hätte er sich viel eher gewünscht, gesagt zu haben, ich bin ungläubig, hilf mir zu glauben, so wie dieser Mann in der Bibel. Und wir müssen, so als Bild für uns, aufpassen, was wir bekennen, dass wir uns nicht selbst so in Ketten legen oder Ketten des Zweifels auch über andere legen oder über Gott. Ich werde niemals glauben, wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege. Wisst ihr, das hätte Thomas das Leben kosten können. Ich rede nicht von seinem irdischen Leben, sondern von seinem ewigen Leben. Aber da gibt's was, was ihn zieht. Da gibt's trotzdem was, was ihn in die Gemeinschaft der Jünger zieht. Und ich glaube, dass Jesus für seinen Glauben gebetet hat. Genau wie er für Petrus gebetet hat, wo er sagt, Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So glaube ich, dass er für Thomas gebetet hat und auch für mich heute betet und für dich betet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und der Tag der Rettung, der Tag des Heils für Thomas, der war 8 Tage später. Und es ist so wunderschön, so herrlich, so wie gnädig und wundervoll Gott ist. Ich lese den Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Und ich möchte mal so ein paar Punkte durchgehen, die mir bei den Versen so aufgefallen sind. Jesus kommt durch die verschlossene Tür. Wisst ihr, Jesus kommt auch durch die verschlossene Tür unseres Herzens, wenn wir so uns in so ein Gefängnis begeben haben, in so einem Kerker sind, dann kommt Jesus trotzdem in die verschlossene Tür und er will uns begegnen. Er will dir in deinen Ängsten, in deinen Zweifeln, in deiner Not, in deiner Trauer begegnen. Der Gott kümmert sich um dich. Jesus kümmert sich um dich. Er hat versprochen, sich dir zu nahen, wenn du dich ihm nahst. Steht im Jakobus 4. Die zweite Sache ist, dass er sagt, Friede sei mit euch. Und ich glaube, dass dieses Aussprechen, Friede sei mit euch, wie Rebecca das heute Morgen sagte, ist mehr als nur so ein Shalom, so eine Grußformel. Das ist ein Zusprechen eines Zustandes. Dass Friede in uns ist, eine Versöhnung mit Gott. Und wisst ihr, das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus unser Friede ist. Jesus wohnt in uns und er spricht uns zu, dass Friede, dass Jesus mit dir ist. Friede sei mit dir. Jesus will dir begegnen. Und wenn ich vorhin darüber gesprochen habe, wie es den Jüngern ging, als sie Jesus begegnet haben, ich frage mich, wie wird's Thomas gegangen sein, als er seinen Meister gesehen hat? Wir lesen das immer so und denken, ja, aber als er Jesus gesehen hat, ich glaube, er ist seine Zweifelgebäude, sein Gefängnis, in dem er sich befunden hat, das wird sofort zerfallen sein. Er wird, so stelle ich es mir vor, auf seine Knie gefallen sein und mich berührt der Trost und die Liebe Jesu, den er gegeben hat. Und wie ich schon gesagt habe, wir alle, sogar ob gläubig oder nicht gläubig, werden einmal vor Jesus auf die Knie fallen und ihn als Herrn anrufen. Du und ich, wir sind Thomas. Und wisst ihr, die gute Nachricht ist, Jesus hat Thomas nicht verurteilt, als er gezweifelt hat. Weil wir alle manchmal zweifeln. Wir zweifeln alle manchmal. Wir zweifeln daran, vielleicht nicht, ob Gott existiert oder nicht, aber vielleicht doch. Vielleicht zweifeln wir, ob er wirklich gut ist. Vielleicht denken wir ja, der ist nur zu unserem Nachbarn gut, aber zu mir ist er nicht wirklich gut. Warum beantwortet er nicht meine Gebete? Und warum gibt es so viel Leid in der Welt? Ist die Bibel wirklich wahr? Oder warum werde ich so oft versucht, immer vielleicht mit derselben Sünde? Warum spüre ich Gott nicht? Warum ist er mir so fern? Und es sind Gründe, worüber man zweifeln kann. Und es ist auch, ich will jetzt nicht sagen, gut zu zweifeln, aber es ist gut, Sachen zu analysieren. Weil Jesus sagt, betrachtet die Vögel. Und ich finde, im Betrachten ist so ein Nachdenken. Wir sollen über Dinge.
Es gab einen einminütigen Tonausfall. Wir bitten, das zu entschuldigen.
Ich finde, wir können unwahrscheinlich viel von Jesus lernen. Und dann sagt er zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Zum einen finde ich, dass es schon eine Aufforderung ist, zum anderen aber ist es eine Entscheidung. Wir können uns entscheiden, sind wir gläubig oder ungläubig. Manchmal wollen wir Dinge erst verstehen und dann glauben, aber wir sollen erst glauben und werden dann vielleicht verstehen, aber erkennen. Wir werden Gott erkennen. Und es ist herrlich. In Thomas ist dieses harte Herz, dieser Panzer zerbrochen. Sein Gedankengerüst ist zerfallen und die Ketten seines Zweifelns, die sind abgefallen. Und er spricht dieses prägnanteste, schönste Bekenntnis der Evangelium und er sagt, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und wisst ihr, hätte er ja auch sagen können, du bist Herr und du bist Gott. Aber er sagt, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und Jesus will dein Herr und dein Gott sein, ganz persönlich, ganz in deinem Leben. Und es ist einfach wundervoll. Und dieser Satz, der ist wichtig, einfach so aus Verteidigungsgründen des Glaubens, dass Jesus das sich gefallen lassen hat, dass er Herr und Gott ist. Aber viel wichtiger ist es, dass er wirklich der auferstandene Herr, dein auferstandener Herr und dein auferstandener Gott ist. Und er ist, wie wir gelernt haben, ein guter und ein gnädiger und ein treuer und ein wundervoller Gott, ein liebevoller Gott. Und was mich noch berührt, diese liebevolle Ermahnung von Jesus. Jesus spricht zu ihm, Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber wisst ihr, der sagt ja nicht, der Jesus kritisiert ja nicht den Glauben von Thomas. Der sagt ja nicht, dein Glaube ist minderwertig. Und es ist besser zu sehen und dann zu glauben, als zu sehen und nicht zu glauben. Aber noch besser ist es, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Und warum ist es besser? Wir alle haben ja so diesen Drang danach, vielleicht ein Wunder zu erleben, eine Berührung von Gott zu erleben und darauf unseren Glauben auszurichten. Ja, Gott hat mir den Hirntumor weggenommen, weil ich gebetet habe. Und deswegen glaube ich an Gott. Aber wisst ihr, wir Menschen sind manchmal komische Wesen. Ein Monat später, 2, 3 Monate später sagen wir, naja, vielleicht habe ich mich doch richtig ernährt. Vielleicht war es gar nicht Gott. Vielleicht war es nur so eine Massenpsychose, dass ich Gott so gespürt habe in der Anbetung. Aber er war vielleicht nicht da. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns aufgrund des Wortes und der Verheißung von Gott, dass wir unseren Glauben darauf richten. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Die habe ich letztens gehört in einer anderen Predigt, Carola. Und die handelt von einer Frau, die in Schottland lebt. Man weiß nicht, ob die Geschichte echt ist, aber sie hat mich berührt. Die Geschichte nennt sich das alte Nannerl. Eine alte Frau, bekannt als das alte Nannerl, lebte alleine in einer Hütte in Schottland. Sie war arm und an das Bett gebunden, jedoch war sie sehr reich im Glauben. Ein junger Pfarrer besuchte diese alte Frau regelmäßig mehr zu seinem eigenen Vorteil als zu ihrem Trost, denn er konnte viel von ihr lernen. Einmal nahm er sich vor, ihren Glauben zu prüfen, den die alte Frau hatte. Und er fragte sie: Nanna, nehmen wir einmal an, dass dich Gott trotz all deiner Gebete und Vertrauen letztlich doch nicht bei sich im Himmel aufnimmt. Was dann? Die alte Frau stützte sich auf ihren Ellbogen, schaute dem jungen Pfarrer in die Augen und sagte: Du bist offensichtlich noch nicht allzu weit gekommen in deinem Glauben. Und da sehe ich viele von euch, die oder meine Großmutter, die hätte doch auch antworten können: Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstoßen würde, dann wäre er selbst der größte Verlierer. Ich würde zwar meine Seele verlieren, das stimmt, aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich meine Seele und meine ganzen Hoffnungen alleine auf seine Versprechen gebaut habe. Und sollten diese gebrochen werden, dann würde wohl das ganze Universum vergehen. Dann wäre Gott ein Lügner. Und wisst ihr, Gott ist kein Lügner. Das ist eine Sache, die er nicht tun kann. Und du kannst dein Leben für Zeit und Ewigkeit auf ihn gründen. Gibt dir Hoffnung für dein Leben. Gibt dir Hoffnung, Gott zu vertrauen. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir, dass du so ein wundervoller Gott bist. Dass wir so viel von dir lernen können. Jesus, dass du zu uns kommst. Dass du uns berührst in Zeiten des großen Glaubens oder der großen Zweifel. Vater, danke, dass du unsere Seele berührst. Und danke, dass du wirklich, wirklich gut zu uns bist. Und Vater, ich danke dir, dass wir dir auf Zeit und Ewigkeit vertrauen können. Und Vater, ich freue mich, wenn wir dich sehen. Amen.